nehmen. Ich grüße euch alle ganz herzlich und ich freue mich über das Thema, das ich hier drüber sprechen darf, die Wahrnehmungen Gottes, die Wahrnehmung. Das ist nur eine Sache, aber Gott gibt uns so viele Dinge. Wir sind im Überraschungsclub Gottes. Jesus Christus, der Heilige Geist und Gott Vater überrascht uns jeden Tag ganz neu. Wir gehen von Überraschung zu Überraschung, von Erlebnis zu Erlebnis, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Wahrnehmung Gottes ist mein Thema. Gott erfährt man in seinem Wort zuerst einmal, in der Predigt kannst du Gott erfahren, dass Gott zu dir persönlich was sagt und so weiter. Und wir erfahren, und schon das Wort erfahren ist etwas drin, was die Antwort ist, worüber ich heute spreche. Erfahren. Du musst das Gebiet erfahren, das Land durchfahren, das Land durchqueren, wie Abraham Kanaan durchquert hat, von oben bis runter. Er hat durchquert, er hat es erfahren, er hat es erlebt, er hat es gesehen, die Städte, er hat das Land gesehen, das Land ist wunderbar und so weiter. Erfahren und erleben, das ist, wenn man eine Reise macht. Viele Menschen sind jetzt im Urlaub, viel und gerade ganz besonders aus unserer Gegend ist jetzt die Urlaubszeit, die fahren los bis nach, ja, zum Nordkap, bis nach Gibraltar, die anderen fahren, was weiß ich, woanders hin, nach Italien bis nach Sizilien, die anderen bis nach Griechenland, die anderen fahren in die Türkei. Sie erfahren das Land, die Leute, sie erfahren ja bestimmte Dinge, neue Gerichte, neue ja, Umstände, neue Situationen. Und so, wenn man ein fremdes Land erfährt, bereist und durchstreift und erkundet und auskundschaftet, und so ist auch der Glaube. Auch der Glaube an Jesus Christus, das muss erlebt werden. Und wie erlebe ich das? Darüber will ich sprechen. Man erfährt Gott, wenn man sich mit ihm abgibt. Wenn man sich Zeit für Gott nimmt, wenn man mit Gott zusammenlebt. Verstehst du, siehst du, du, der schnarcht. Verstehst du? Oder, ja, aufpassen. Verstehst du? Da erlebt man die Menschen, erlebt man die Umstände, erlebt man angenehme Situationen und unangenehme Situationen. Jesus hat zu seinen Jüngern doch, ich habe diese Tage darüber noch gesprochen, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Stell dir mal sowas vor, dass sich Leute an Jesus ärgern. Ist doch ein guter Mensch, ein Prophet, ein Lehrer, ein Heiler, ein Befreier und die Leute ärgern sich doch an ihm und verraten ihn und kreuzigen ihn. Also man erfährt Gott, wenn man mit ihm zusammenarbeitet, wenn man mit ihm zusammen ja, eine Reise macht. Beschreibungen über Gott reichen mir nicht aus und wir haben es nicht ausgereicht, was ich so in der Bibel gelesen habe, wie Gott ist und so weiter, oder wie ich in den Büchern gelesen habe, oder wie die Philosophen und Theologen es erzählt haben, oder die Pastoren und die Prediger gepredigt haben, das reicht mir nicht aus. Ich muss selber dabei gewesen sein. Ich kann ja selber, wenn ich dabei war, wie ein Kranker geheilt wird, wie ein Toter aufersteht, wie einer mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, das ist ein Erlebnis, oder viel weniger, was nützt es, wenn die anderen was erfahren? Ich muss es erlebt haben. Ich muss dabei gewesen sein, als Gott einen neuen Menschen aus mir gemacht hat. Man kann also viel beschreiben, die Wahrnehmung Gottes kann man wunderbar umschreiben und so weiter. Das ist kein Ersatz für die persönliche Erfahrung. Leg du deinen Finger auf die heiße Platte und du hast etwas erfahren. Verstehst du? Dann gehst hoch wie eine Rakete. Verstehst du? Und wenn man dir etwas erzählt, wirst du nie sagen. Aber verbrenn dir deine Finger mal, was auch immer ist. Wenn man sich selbst verbrannt hat, dann weiß man, wie heiß die Platte ist. Dann, weißt du, dann kommen die Leute nicht weit mit der Umschreibung, pass auf, dass es 100 Grad heißt oder 70 Grad oder was weiß ich, oder 150 Grad. Das spürst du plötzlich, hast du Blasen an der Hand. Ja? Weißt du und siehst, wie heiß das wirklich ist. Dann brauchst du keine Beschreibungen mehr. Die Herdplatte ist heiß, Kinder, passt auf. Bei deinem Kater. Der hat sich mal verbrannt. Der hat nicht gewusst, dass die Herdplatte eingeschaltet gewesen ist und dass es heiß war. Und er geht nicht mehr auf die Herdplatte. Der macht einen großen Bogen um die Herdplatte. Verstehst? Sogar Tiere lernen aus ihren Erfahrungen. Man ist betroffen plötzlich. Und das ist Wahrnehmung, wenn man betroffen ist. Ich bin betroffen. Gott hat mich gefunden. Gott hat mich gesehen. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Und ich habe mich persönlich überzeugt, die Platte ist heiß. Tatsächlich, wirklich. Und Diese Erfahrung müssen wir mit unseren Sinnen machen. Geschwister, es reicht nicht aus, dass ich nur höre. Ich muss auch mit meinen Sinnen die Erfahrung machen. In meiner Bibel heißt es, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ich muss schmecken. Ich kann dir beschreiben, Honig ist süß, Zucker ist süß oder das ist bitter. Aber das musst du selber kosten, wissen, wie bitter das ist. Persönliche Erfahrungen. Gott muss uns also diese Sinne erleben lassen, mit unseren Sinnen, mit unserem Gefühl, mit unserem Denken. Ja, Psalm 34, Vers 9, das ist mein Einstieg heute Morgen. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ich muss erfahren und wahrnehmen, kann ich mich auf meinen Gott verlassen? Ist auf ihn überhaupt Verlass? Versprechen kann jeder so viel. Auch in der Bibel kann uns viel versprochen werden. Ist das aber wirklich wahr? Und ich muss prüfen, ob es sich so verhält. Hier sind die Sinne angesprochen, Gefühl, die Nerven, mein Empfinden, meine Emotionen, mein Verstand. Alles muss erleben. Der Verstand spielt bei der Wahrnehmung Gottes eine ganz geringe Rolle, aber ich muss jetzt begreifen, erfassen. Wie groß ist mein Gott? Was kann er überhaupt? Kann er überhaupt was? Kann ich Gott vertrauen, wenn ich krank bin? Kann ich Gott vertrauen, wenn ich finanzielle Schwierigkeiten habe? Kann ich Gott vertrauen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dass er mir hilft? Römer Kapitel 11, Vers 33. Hier werden wir aufgefordert, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind deine Gerichte. Ich habe gestern über die Sonne gesprochen. Die Sonne bestimmt das Klima und nicht die Politiker und nicht die ganzen Demonstranten und Wettermacher. Ja, wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich sind seine Wege. Mit dir, mit mir, ich kann Gottes Wege nicht erforschen. Ja, Gott führt uns merkwürdige Wege. Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken, so steht es in der Bibel. Und solange du denkst, bitte, ist es so wichtig, Glaube ist nicht nur Denken, Glaube ist mehr als nur Denken, es ist Gott begreifen. Mit allen Sinnen, was in mir ist. So, dann lebst du nicht mehr nach der Vernunft, nach deinem Ego, dann gehst du nicht immer von dir aus. Wir Menschen gehen immer von uns aus. Nein, du wirst Gott von dir aus nicht begreifen. Du wirst Mensch und du bleibst Mensch. Mit allem, was du bist und was du kannst und was du hast. Du siehst nur dich, du fühlst nur dich. Mir ist heiß, mir ist kalt, mir ist das und so weiter. Du beobachtest nur dich selbst, du gehst immer von dir aus. Wenn du denkst, dann bist du nur immer mit dir selbst beschäftigt. Meine Gedanken. Und Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Total anders. Gott ist total anders. Und die meisten Leute stehen auf der Leitung. Ja. Die stehen auf der Leitung, die nehmen von Gott nichts wahr. Die möchten gerne was wahrnehmen. Die möchten Gott spüren. Die möchten Gottes Kraft erleben. Aber wie sagt Paulus einmal, ich kam zu euch nicht mit Worten menschlicher Weisheit, sondern ich kam zu euch in der Kraft des Geistes Gottes. Und es ist großer Unterschied, ob du nur die Leitung hast, ob da wirklich Strom drin ist oder nicht. Und darauf kommt es an, ist da wirklich Power in der Leitung, in dem, was du hörst, was du siehst, was du erlebst? Wie kann ich Gott wahrnehmen? Wie kann ich ihn erleben? Und ich kann dir eines sagen, ich kann nicht gleichzeitig die Decke anschauen und gleichzeitig den Boden beobachten. Entweder oder, ich muss mich entscheiden, was will ich jetzt angucken? Und wenn du Gott erleben willst, dann musst du nach oben schauen. Meine Bibel sagt, lass uns aufsehen und lass uns auf Jesus blicken, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn du Gott wahrnehmen willst, Bruder, Schwester, dann musst du von dir selbst wegschauen, von der Menschheit wegschauen, von der Kirche wegschauen, von der Religion wegschauen, von der Politik wegschauen. Du musst von allen wegschauen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Weißt du, du musst deine Augen aufmachen. Wie groß ist mein Gott, der die Berge geschaffen hat, die Meere geschaffen hat, sogar die Tiefen des Meeres erschaffen hat. Wir sind noch gar nicht so tief runtergekommen, bis im Marianengraben. Zweimal sind die Leute runtergetaucht, die haben Dinge gesehen, was kein Buch beschreiben kann. Fische, die leuchten, die elektrisch geladen sind, in der Tiefe. Und auch die Berge, dem Universum. Je mehr du im Universum vordringst, desto wahnsinniger wirst du. Du beobachtest die Welt, die Schöpfung, das Universum. Und um die Welt zu beobachten, brauchst du ein Mikroskop oder ein Fernrohr, um zu sehen, wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt hier in unserem menschlichen Dasein. Wie groß ist mein Gott? Wir werden nachher das schöne Lied singen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Da staune ich, wie du Israel geführt hast, wie du die Menschheit geführt hast, wie du mich geführt hast. Wie groß bist du, mein Gott? Das ist die Wahrnehmung, um die es mir heute Morgen geht. Nimm die Bibel zur Hand. Nicht jetzt unbedingt, kannst du zu Hause machen. Oder wenn du zu Hause bist am Internet, dann unsere Predigten werden ja tausendfach im Internet gehört. So, und nimm deine Bibel wahr. Und da liest du einfach Gottes Wort und Gott spricht zu dir. In der Bibel nimmst du Gott wahr. Du möchtest, dass Gott zu dir spricht, schlag deine Bibel auf. Auf jeder Seite spricht der Herr. 2800 Mal steht es wörtlich in der Bibel. So spricht der Herr. Und dann im Neuen Testament sagt Jesus, ich sage euch. Und der Sohn Gottes und dann der Heilige Geist. Da haben Menschen getrieben vom Heiligen Geist in der Bibel geschrieben. Nimm die Bibel zur Hand. Und da siehst du, wie Gott Menschheitsgeschichte schreibt. Wie er sich offenbart von Adam, der letzten 7000 Jahre bis heute. Wie er Heilsgeschichte schreibt. Die Gottesgeschichte, wie sie sich offenbart. Und alles, was wir von Gott haben, haben wir nicht von uns. Es wurde uns gegeben, es hat sich offenbart. Du hast dich mir offenbart. Oh Gott, mit großer Liebe, mit großer Barmherzigkeit. Du hast dich mir offenbart. Alles, was wir haben, haben wir aus der Offenbarung, aus dem R, Trennungsstrich, Leben. Das, was wir durchleben, was wir durchmachen. Die Höhen oder die Tiefen. Das Erlebnis, der Weg Gottes, wie wir Gott wahrnehmen. Erleben. Du erlebst die Menschen und du merkst die Menschen. Ja, Jesus hat einmal einen Satz gesagt, die Menschen sind alles Lügner. Das nimmst du auch wahr. Du erlebst, ich kann mich auf Menschen nicht verlassen. Die Menschen enttäuschen mich. Ich kann mich nicht einmal auf mich selber mich verlassen. Selbst das ist ein Drama und eine Tragödie. Du erlebst dein Leben. Mein Leben verläuft nach gewissen Phasen, nach gewissen Zyklen. Glück und Trauer, Sieg und Niederlage. Ich erlebe Jugend und Alter. Oft denke ich, ich bin noch immer 10 Jahre alt. Da denke ich an meine Kindheit, an meine Jugend. Jetzt bist du wie viel?
73.
Du feierst heute noch Geburtstag. Verstehst du? Mit 73, verstehst du? Was hast du für Phasen durchgemacht in deinem Leben? Junges Mädel, junge Frau, junge Mutter. Und ist alles vorbei. Verstehst du? Es ist alles mal gewesen. Und das ist auch eine Wahrnehmung Gottes. Und das ist schon ein großes Erlebnis, wenn man Mutter wird, wenn man Kinder zur Welt bringt, wenn man schöpferisch wird, das soll mein Bub, mein Mädel sein. Ja? Wir erleben an eigenen Leib, im Leiden und in der Gesundheit, wir erleben, wie Gott uns führt und durchträgt. Wir erleben Gott in dem, was wir durchmachen, meine Lieben. Ja? Du denkst, wo ist Gott? Ja? Er ist mit dir, bei dir. Im Mutterleib habe ich dich schon zubereitet, steht in meiner Bibel. Ja, dort erlebst du Gott. All diese Phasen, die du so durchläufst, alles, was du so ausstehen und durchstehen musst, überall, wo du deine Finger verbrennst, auch das ist ein Wink, eine Führung Gottes. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 12, Vers 1 und folgende und weitere Verse, darum auch wir, du und ich, weil wir so eine große Wolke von Zeugen haben. Das sind nicht nur die Zeugen Jehovas oder was weiß ich, Zeugen Jesu Christi oder welche Zeugen auch immer und die Heiligen. Nein, das sind die Dinge, wo du dein eigenes Zeugnis bekommst, wo du inne wirst. Mensch, das ist doch wahr. Und hier, weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben um uns und so weiter, lass uns ablegen, alles, was uns beschwert. Und du merkst, weißt du, und das ist, wo du Gott wahrnimmst, das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nur eine Nebensache. Das ist ein Klacks. Darauf kommt es gar nicht an. Was nehme ich mit in der Ewigkeit? Verstehst? Das ist die große Frage nachher. Dass wir ablegen, was uns hier beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Wie schnell werden wir da um den Finger gewickelt irgendwo, betrogen werden. Und Gott erlaubt Dinge, in unserem Leben zu, dass wir Dinge durchmachen, wie der Vater bei dem verlorenen Sohn. Junge, kannst ruhig in die Ferne gehen. Ich gebe dir sogar noch das Ticket, Reisegeld, das Erbe und was weiß ich. Alles, was du hast, damit du gut leben kannst in der Fremde. Und dann kommt er am Schweinetrock und dort lernt er, dort erlebt er, was der Vater im Himmel ist. Wir erleben Gottes Herrlichkeit. Wir nehmen Gott wahr, wenn wir Gott nicht mehr spüren. Herr, wo bist du? Wo bin ich? Hast du mich noch lieb? Deshalb heißt es dann im Hebräer Kapitel 12 weiter, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt oder verordnet ist, und lasst uns immer wieder aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Du musst Jesus erleben. Erleben. Denk darüber nach. Das, was Jesus durchgelebt hat, das ist dein und mein Leben. Hat alles durchgekostet. War ein Flüchtling, ist in eine Bude irgendwo zur Welt gekommen, in einem Schuppen, in einer Scheune oder in einer Grotte, was auch immer. War nicht angenommen, war nicht akzeptiert, musste nach Ägypten fliehen, nach Nazareth flüchten. Was weiß ich, was er alles musste. Musste 18 Jahre als Zimmermann arbeiten auf der Baustelle. Und das war nicht seine Baustelle. Das war die Baustelle von, was weiß ich, welchen Leuten von Nazareth. Ja. Und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er war gehorsam dem Vater Josef und dem himmlischen Vater. Beides. Das ist Gott erleben. Und er nahm zu an Gnade und Weisheit und was weiß ich, was noch alles nötig hatte. Auch Jesus musste unheimlich viel lernen, obwohl er Sohn Gottes war. So, lass uns aussehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der obwohl hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich selbst hat gesetzt zur Rechten der Majestät Gottes. Das war Jesus, der irdische Jesus. Du und ich, wir gehen den Weg Jesu. Der Weg Jesu ist nicht, nach Palästina zu pilgern. Der Weg Jesu ist nicht irgendwie, dass wir nach der Bibel, Punkt für Punkt, nein, durchleben. Der Weg Jesu sind die Kreuzestationen. Die Kreuzestation, das ist Stich. Und sagt, Heiland, das, was du durchgemacht hast, mache ich gerade durch. Ich werde verachtet, werde verpönt, werde verlacht, werde verspottet. Ich werde abgelehnt. Weißt du, was das bedeutet? Das war alles Jesus. Ein Wanderprediger. Wenn der Papst seinen Mund aufmacht, spricht er zu mehr Menschen, als Jesus in seinem ganzen Leben je gepredigt hat. Nur nebenbei. Millionen hören ihm zu, wenn er den Segen der Orbe spricht. Dem Erdkreis den Segen zu sprechen. Jesus hat in seinem ganzen Leben auf der Erde noch gar nicht so viele Leute gesehen. Ja, du musst es verstehen. Er hat das Kreuz erduldet. Und dann sieht Johannes in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 14, er sieht den Alten, Halleluja, den ewigen Jesus. Und wir wollen diesen Jesus kennenlernen, den irdischen und den himmlischen Jesus, den verherrlichten Jesus. Er sieht Jesus auf der Insel Patmos. Und wenn du Jesus siehst, diesen verklärten, verherrlichten Jesus, der zu der Rechten der Majestät Gottes steht, wie dieser Stephanus, der wurde gesteinigt, nur weil er an Jesus geglaubt hat. Und wie oft wirst du, werde ich gesteinigt. Und wir erleben Gott, wir nehmen Gott wahr, wenn wir gesteinigt werden, wenn wir verlacht werden, wenn man über uns quasselt, redet, verspottet und uns verhöhnt und dumme Geschichten über uns erzählt, sogar auf der Straße oder irgendwo im Radio. Verstehst du? Ja, du musst dich an diese Sachen gewöhnen. Aber wenn du Jesus gesehen hast, ist dir alles wurscht. Amen. Preis Gott, ja. Das ist alles egal. Rutsch mir einen Puckel runter, nach mir die Sinnflut. So, und Johannes sieht in Offenbarung 1, Vers 14, sein Kopf und sein Haar ist weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee und seine Augen sind wie Feuerflammen. Das ist Jesus, mein Jesus. Auch das ist Jesus, Halleluja. Und hier lesen wir die Beschreibung Jesu. Und wenn du diesen Jesus gesehen hast, dann verkraftest du den Antichristen, dann verkraftest du Klimakatastrophe, dann verkraftest du den ganzen Klimawahnsinn, dann verkraftest du den falschen Propheten, dann verkraftest du den Abfall, die Gottlosigkeit, die Gleichgültigkeit, die Ungerechtigkeit. Dann kannst du alles verkraften. Gottes Wahrnehmung ist etwas ganz Wunderbares. Das Erscheinungsbild Jesus hier verherrlicht wird beim Stephanus. Er sieht den Himmel offen. Oder wie Jakob. Er sieht die Leiter Gottes und die Engel Gottes gehen rauf und runter. ganz anders. Jesus ist ganz anders, als er hier im irdischen Leib war. Die Evangelisten beschreiben uns den irdischen Jesus, wie er im Fleisch war. In der Offenbarung 1, Vers 13 bis 16 sehen wir die Beschreibung Jesu, wie er im Himmel ist, wie er im Jenseits ist, wie du ihm begegnest. Sobald du hier die Augen zumachst, so begegnest du Jesus, preis dem Herrn. Diesen herrlichen Jesus, da kommt dir entgegen. Nicht die Mutter Maria und der Herr Josef. Nein, der Herr Jesus kommt dir entgegen und holt dich ab. Der Herr wartet auf dich ab. Und unsere Toten, die in Christus sterben, die sind bei Jesus. Preis dem Herrn. Und ich lese hier in Offenbarung 1, Vers 13 folgende Verse. Und Paulus sagt, ich kam, die Beschreibung Jesu, wie er jetzt ist. Und wir dienen einem verherrlichten Jesus. Als Paulus zu den Korinthern kam und unbekehrten, ungläubigen Menschen, musst du den Gekreuzigten erzählen. Das tat Jesus für dich. Er ist für dich gestorben. Er ist für dich auferstanden. Er ist für dich in den Himmel gegangen. Und er wird für dich wiederkommen. Und er ist durch den Heiligen Geist gerade gegenwärtig in der Gemeinde hier, wo 32 zusammenkommen in seinem Namen. Und Paulus sagt hier 1. Korinther 2, Vers 1. Und als ich zu euch kam, liebe Korinther, meine Geschwister, ich kam zu euch, um das Zeugnis Gottes weiterzugeben, tat ich nicht mit großen Worten menschlicher Redekunst oder tiefer Gelehrsamkeit, lateinisch, hebräisch oder griechisch. Nein, ich kam zu euch, ja, dass ich nur den Gekreuzigten kenne. Ich habe mich entschlossen, unter euch nichts anderes zu kennen, außer Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und es ist so wichtig, dass du hier auf Erden Jesus kennenlernst, Jesus wahrnimmst als den Gekreuzigten. Und dann wirst du auch Jesus wahrnehmen können als den Auferstandenen. Denn bevor wir auferstehen, müssen wir gekreuzigt werden. Wir müssen wir zuerst sterben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, in aller Liebe. Und ich kam zu euch als schwacher Mensch. Ich trat zu euch auf. Und auch ich, wenn ich predige, ich komme mir manchmal ganz klein vor und sage, lieber Gott, was soll ich überhaupt predigen? Und Paulus sagt, ich zitterte. Innerlich war ich voller Angst. Ich möchte nichts anderes kennen als Christus, den Gekreuzigten. Nicht irgendwie den Herrschenden. Viele Christen haben nur Allmachtsgefühle. Ich vermag alles. Ja, du vermagst alles. Du bildest dir was ein. Verstehst du? Einbildung ist auch eine Bildung. Bildest du was ein? Ich vermag alles. Du kannst gar nichts ohne ihn. Ohne ihn bist du Hans Wurst. In aller Liebe. Ich vermag alles. Der Apostel Paulus auch große Töne gespuckt. Ich, Choleriker, vermag alles. Und der Engel hat gefragt, Paulus, was schreibst du für einen Unsinn? Ich vermag alles. Ist das wirklich wahr? Zeig mal jetzt. Du bist krank. Deine Augen funktionieren nicht. Verstehst du oder das und jenes? Hast Gleichgewichtsstörungen? Ja, zeig mir, ich vermag alles. Oh Herr, vergib mir, was soll ich machen? Pergament ist so teuer. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, mach ein Komma. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Gott kennenlernen. Wir machen auch manchmal große Sprüche. Was hast du gedacht? Oder was hast du gesagt? Verstehst du, wir sprechen auch, ich kann alles. Und dann plötzlich kommt es zu dir. Bei mir geht es auch manchmal so. Manchmal bete ich, lieber Gott, du musst unbedingt heilen. Glaube im Namen Jesu, du bist gesund. Und dann sagt der Heilige Geist, Matthäus, wie ist es bei dir? Johannes, wie ist es bei dir? Verstehst du? Und dann sage ich, lieber Gott, mach du, was du willst. Mir ist vollkommen egal. Verstehst du? Du kannst Gott nicht erpressen. Und kannst Gott nicht in die Knie zwingen. Er ist Herr, dein Wille geschehe. Und ich habe eines gelernt, wenn du Gott erpresst, Gott zwingst etwas, du kannst es kriegen. Denn Gott ist ein Hörer der Gebete. Grundsätzlich, bitte, so wird euch gegeben, steht in der Bibel. Und wenn er das nicht tun würde, ist er ein Lügner. Aber dann, ob das gut für dich ist, das ist eine andere Frage, steht auf dem anderen Blatt. Dein Wille geschehe. Bete so. Ja. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und Paulus sagt, ich kam zu euch als ein schwacher Mensch, zitterte innerlich. Ja, er muss Jesus an seinem Körper erleben, erfahren, erkennen. Ohne dich bin ich verloren. Ohne dich bin ich gar nichts. Ohne dich bin ich nur eine Null. Und dann sagt er weiter, mein Wort, meine Predigt beruhte nicht auf Überredungskünste. Er war ein Rhetoriker. Paulus konnte reden. Der brauchte kein Mundwerk, als der bei Felix und Agrippa sich verteidigte. Dann sagte er, das kann ich selber machen, ich brauche keinen Rechtsanwalt. Ich kenne die Gesetze, ich kenne die Redekunst, ich kenne Rhetorik, ich bin ein Römer. Nicht nur ein Jude, ich bin ein Römer. Ich kenne das Gesetz, ich kenne aber auch die Rhetorik. Und er hat sich verteidigt. Und dann sagt sogar der Felix, ein König Felix und Agrippa, die beiden Herren, die sagen, Paulus, hör auf, du rasest, es fehlt nicht mehr viel und du bekehrst uns noch. Ja. Und dann sagt er, das möchte ich gerne, aber das liegt nicht an mir. Weißt du, wir können viel schwätzen, viel reden, viel bezeugen, viel bekennen. Er überzeugt und er verändert, der Heilige Geist verändert die Menschenherzen. Mein Wort und meine Predigt beruhten nicht auf Überredungskunst menschlicher Weisheit, sondern auf der Beweisführung des Geistes und der Kraft. Mir geht es um die Wahrnehmung Gottes. Der Heilige Geist muss uns beweisen, er ist Herr. Der Heilige Geist. Und meine Bibel sagt, niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Jeder Wiedergeborene, der wiedergeboren ist, sollte den Heiligen Geist haben, dass der Heilige Geist in deinem Leben diese Wahrheit zustande bringt. Jesus, du bist mein Herr. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Deines Macht und deines Gewalt und deines Herrlichkeit. Und dann sagt er weiter, euer Glaube sollte nicht beruhen auf menschlicher Weisheit, sondern auf der Kraft Gottes. Jesus, der Heilige Geist, die wollen sich selbst offenbaren. Sie brauchen keine Nachhilfe. Die Wahrnehmung Gottes und die Beweisführung Gottes. Ich kann nicht viel über Gott reden. Oh, ich habe genug Argumente. Ich habe Argumente für den Glauben und Argumente gegen den Glauben. Könnt du dich überzeugen, dass du anfängst an Gott zu zweifeln? Und verzagst sogar. Ja, mit der Bibel kann ich das alles. Aber das ist nicht die Wahrheit, was Gott will. Gott will, dass du Jesus erkennst. Der Heilige Geist wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Wir müssen nicht groß argumentieren, untermauern, begründen und was das beweisen. Der Heilige Geist bringt diese Beweisführung. Ihr werdet innegeführt werden, ob diese Lehre von mir ist oder von Gott. Deine Gotteswahrnehmung können die anderen nicht vererben und auch nicht verkaufen. Und ich auch nicht vermitteln. Die können dir was sagen, die können dir was erklären, die können dir was beschreiben. Die können sagen, ja, das ist der Herr Jesus, wie der Kämmerer, wie der Philippus dem Kämmerer. Aber sonst, das Übrige muss der Heilige Geist tun. Und plötzlich schaut dieser Kämmerer, plötzlich kommen sie an einer Wasserpfütze und dann sagt er, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Und ich lese nirgendwo, dass der Philippus dem Kämmerer was von der Taufe erzählt hat. Hat wahrscheinlich gesagt, Jesus hat sich taufen lassen. Und dann sagte er, ja, ich möchte auch getauft werden. Ich kann dir viel von Zehnten geben erzählen, viel vom Taufen erzählen. Das wirst du nie kapieren. Es sei denn, der Heilige Geist legt es in dein Herz und erweckt dich und sagt, aha, so ist es. Ja, ihr werdet inne werden. Deine Gotteswahrnehmung kannst du an den Menschen schlecht vermitteln. Genauso wenig, wie du beschreiben könntest, der Zucker ist süß, die Platte ist heiß. Das kannst du nicht beschreiben, bis er sich selbst verbrannt hat. Bis er selbst geschmeckt hat. Ja, du kannst es nicht vermitteln. Deine geistlichen Erfahrungen, deine tiefen, intimen Gotteserlebnisse, du kannst es nicht beschreiben. Das muss er selber durchmachen. Du kannst nicht einmal sagen, wie das ist, denn jeder Mensch hat einen anderen Geschmack. Und jeder Mensch hat ein anderes Gefühl. Ein Yogi kann über die Kohlen gehen, glühende Kohlen, dem macht das nichts aus. Der hat schon so geübt, dass er auf heiße Kohlen laufen kann. Und du springst hoch. Ja, ungeistliche Menschen, unerfahrene Menschen verstehen nicht, wenn du etwas vom Himmel sagst und vom Jenseits erzählst. Das sind Perlen vor die Säue werfen. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 1, ich muss mich rühmen und ich muss zu euch reden wie zu kleinen Kindern, sagt er. Ich muss zu euch reden wie zu kleinen Kindern. Ich muss mich noch weiter rühmen. Zwar weiß ich, er redet über seine Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Er war entrückt bis in den dritten Himmel. Er sagt, ich weiß gar nicht, wovon, wie ich das euch beschreiben soll. Ich weiß, ich kenne den Menschen und ich weiß, der Mensch lebt in Verbindung mit Christus und so weiter. Und dann beschreibt er, nach 14 Jahren war ich entzückt, war ich außer mir, war ich in Ekstase. Ich sage, unaussprechliche Dinge, was kein Menschenauge je gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Halleluja. Ich weiß allerdings nicht, ob ich körperlich oder im Geist war, wie ich das erlebt habe, wie ich das gesehen habe. Und manchmal geht es mir auch so, wenn ich Offenbarungen, Visionen und Gesicht habe, weiß gar nicht, bin ich noch da oder bin ich nicht da? Plötzlich ist es. Ist da, fertig. Ich weiß nicht, wie das alles so passiert ist, wie das alles zustande kam. Ob ich körperlich oder im Geist war, ich war auf jeden Fall im Paradies und sah unaussprechliche Dinge drüben im Jenseits. Bei meinem Fasten und Beten, ich war öfters in der Zeit der Meditation bei Gott im Jenseits, habe Dinge gesehen, habe gedacht, lieber Gott, wenn ich das den Menschen erzähle, die bringen mich in der Klapsmühle. Die werden es nicht kapieren. Die werden sagen, du spinnst. Ja, geistliche Dinge verstehen ungeistliche Menschen nicht. Aber Paulus sagt, ich verzichte nicht drauf, ich sage es euch und so weiter. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Und dann sagt er noch weiter, weißt du, Gott hat mir diese Offenbarung gegeben, damit ich mich nicht überhebe. Er hat mir so einen Pfahl im Fleisch gegeben. Ein Handicap hat er gehabt, was das auch immer gewesen ist. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich mich nicht überhebe. Und du wunderst dich auch, warum du so hart geprüft und getestet wirst, warum der Teufel mit dir boxt und was weiß ich, was alles mit dir treibt, damit du dich nicht überhebst. Weißt du, Gott hält uns klein. Gott hält uns demütig. Gott hält uns bescheiden. Damit wir das, was wir erleben und sehen und erfahren und hören, ja, nicht im falschen Hals kriegen. Wer viel weiß und viel versteht und viel erfasst und viel begreift, wem viel offenbart worden ist, der sensibel ist und so weiter, der leidet viel. Ob du es glaubst oder nicht. Je mehr du vom Heiland weißt, desto mehr musst du leiden. In aller Liebe. Von deinen Angehörigen, von den Geschwistern in der Gemeinde. Was bildest du dir ein? Du willst eine Heilige oder ein Heiliger sein? Verstehst du? Die putzen nicht runter. Ja, die putzen nicht runter. Der leidet viel. Darum 2. Korinther 5, Vers 15, was Paulus sagt. Und er ist darum für alle gestorben, damit sie hinfort leben, nicht aus sich selbst, sondern aus Jesus Christus, der aus dem, den Gott auferweckt hat von den Toten. Darum kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Mich interessiert nicht, ob die Mutter Maria Jesu Mutter war oder nicht. Mich interessiert es auch nicht, ob er Jude war oder nicht. Weißt du, mich interessiert es nicht, ob er in Palästina gelebt hat oder nicht. Ich kenne Jesus nicht mehr nach dem Fleisch, sagt Paulus in 2. Korinther 5. Ich kenne Christus nur noch nach dem Fleisch, obwohl ich sehr überzeugt bin und sehr sicher bin, dass Paulus Jesus doch gekannt hat, dass ihm doch irgendwo begegnet ist, denn er hat zu den Füßen von Professor Gamaliel studiert. Und Gamaliel lebt in den Tagen von des Herrn Jesus. Aber ich kenne Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Ich kenne Christus nur nach dem Geist, nach dem verherrlichten Christus, dem alle Macht und Gewalt ist gegeben im Himmel, der sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das musst du erlebt haben. Dann kannst du auch mitreden. Dann kannst du sogar schwören. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst du? Das musst du erlebt haben. Das ist die Wahrnehmung Gottes. In Philipper Kapitel 3, Vers 7 schreibt Paulus weiter. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles Käse. Scheiße. Entschuldigung. Kot, sagt er hier. Ja, das sagt die Paulus hier wörtlich. Natürlich, Luther hat es sehr fein übersetzt. Kot. Aber anders, eigentlich das Originalwort ist ganz was anderes. Ich achte alles für wertlos. Das jüdische Gesetz, Israel, Jerusalem, den Tempel, alles für wertlos. Was ich früher war, meine ganze Bildung, meine ganzen Diplomas, meine ganzen Titel, achte ich für wertlos. Das ist mir aber klar geworden. Und das ist, wenn man Gott wahrgenommen hat, ist alles wurscht. Ich bin Mensch, wie alle anderen Menschen auch. Egal, was mein Amt ist, was ich habe, wie viel ich habe, wie wenig ich habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Christus mein Herr ist, hat alles andere an Wert verloren. Um seinetwillen, ach, habe ich alles hinter mir gelassen und ist das alles für mich nur noch Dreck. Nur noch Dreck. Auf das ich nur Christus gewinne. Das ist die Wahrnehmung Gottes. Wenn du Gott wahrgenommen hast, Jesus wahrgenommen hast, den Heiligen Geist wahrgenommen hast, das sprengt deinen Horizont. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein, schreibt Paulus hier weiter in Philipper 3. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung, durch genaue Befolgung des Gesetzes, Gott zu verstehen, vor Gott zu bestehen, Gott zu begreifen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen bin und darauf will ich vertrauen. Halleluja. Wahrnehmung Gottes ist mein Thema. Wenn du Jesus hast, dann wirst du nicht mehr fragen nach Himmel, nach Erde, nicht nach der Hölle, nach dem Teufel, nach sonst was. Da wirst du noch nichts mehr fragen. Dich wird nichts mehr interessieren, wenn du Jesus hast. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen bin und darauf vertraue ich. Nicht, was die Kirche sagt, was der Pastor gesagt hat. Weißt du, ich kann dir viel sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist jetzt getauft, du bist jetzt Kind Gottes, du bist jetzt ein Christ. Ja, das kann man erzählen, aber dafür kannst du nichts kaufen. Das ist nur, ja, wie Klopapier, mehr nicht. Wahrnehmung Gottes. Wenn du Jesus erlebt hast, du weißt, er hat alle Gewalt. Er hat das letzte Wort. Alles besteht durch ihn. Werde dir bewusst, verstehe Jesus, er ist Herr, er ist Herr. Jedes Knie muss sie beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Werde dir das bewusst. Das ist die Wahrnehmung. Du musst es einmal erlebt haben, wie Gott dich rausgeführt hat aus dieser Welt, wer dich befreit hat von dem ganzen Kickerszeug, was es auch immer sein mag. Die Wahrnehmung Gottes ist was anders. Ja. Er hat Ja zu mir gesagt. Er hat mich bedingungslos angenommen, er liebt mich bedingungslos. Und jetzt verherrliche ich ihn durch mein Leben, durch das, was ich bin. So, ich brauche ihn. Der Herr ist mein Leben. So wie der Sauerstoff zum Leben, wie ich Sauerstoff zum Leben brauche, so brauche ich ihn. Nur ein paar Minuten, ja, du kannst anhalten, heb deine Nase zu und dann wirst du gleich umfallen. Ja, wir können ohne Sauerstoff nicht leben. Und 78% unserer Atmosphäre ist Sauerstoff, Leute. Was wollen die Klimawahnsinnige tun und sagen, verstehst du, ein bisschen CO2, wir brauchen CO2 genauso zum Leben. Die Pflanzen, die Tiere brauchen das. So, wir brauchen Jesus, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Probleme. Auch Probleme brauchen wir, um unser Leben zu meistern. Weißt du, woraus ich am meisten lerne? Aus meinen Fehlern. Ich lerne am allermeisten aus meinen Fehlern. Und wir brauchen diese Fehler. Und wir sollten, ja, nicht zimperlich und ängstlich sein, Fehler zu machen. Gott erlaubt es. So wie der Weinstock die Rebe braucht, so braucht die Rebe den Weinstock. Jesus und ich, wir brauchen uns einander. Das ist die Wahrnehmung. Ohne ihn kann ich gar nichts tun. Ohne ihn bin ich gar nichts. Eine Null. Eine Niete. Jesus ist nicht nur eine Figur für die Andachten und für die Meditation, für den Gottesdienst und so weiter, für den Kirchentag oder für was auch immer noch. Ja, er ist meine Existenz. Durch ihn leben wir, in ihm weben wir. Alles, was wir sind in Gott. Und wenn du das einmal wahrgenommen hast, wenn Gott nicht hilft, bist du verlassen von allen guten Geistern. Wenn Gott nicht zur Seite steht. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Du kannst noch so große Fernrohre haben, noch so große Teleskope dir aufstellen, du wirst Gott nicht sehen. Es sei denn, du bist im Geist. Und da brauchst du gar nichts, da kannst du sogar blind sein und du siehst den Herrn. Halleluja. Ja. Wer Jesus nicht kennt, der ist tot, selbst wenn er ein tolles Leben hat. Sein Leben, seine Freude, seine Liebe, seine Gegenwart sind unvergleichlich. Halleluja. Das ist diese Wahrnehmung. Gott kennen, das ist unsere Stärke. David sagt immer wieder, meine Stärke ist Gott, dass ich dich kenne. Und aus Mangel an Erkenntnis des Namens des Herrn geht das Volk Gottes zugrunde. Wenn du Jesus nicht kennst, diesen wunderbaren, herrlichen Namen, Jesus nicht kennst, bist du verloren. Du kannst alle Namen kennen. Du kannst alle Hauptstädte dieser Welt aufzählen. Neulich habe ich im Fernsehen einen Jungen gesehen. Das haben sie, also, der war unschlagbar. Der hat fast alle Hauptstädte dieser Welt gekannt. Und alle Hauptstädte. Verstehst du? Und was nützt es, wenn du alle Hauptstädte kennst, wenn du alle Präsidenten kennst, wenn du alle Päpste kennst, verstehst, wenn du alle Kirchen, wenn du alle Gemeinden kennst, wenn du alles kennst und Jesus nicht kennst, bist ein armer Tropf. Gott segne dich. Verstehst du, aus Mangel an Erkenntnis. Die Menschen wollen Gott nicht verstehen, weil sie Jesus nicht verstehen wollen. Ja. Sie nehmen Gott nicht wahr, weil sie Jesus nicht akzeptieren. Und dann, deshalb haben sie ein falsches Bild von Gott. Gott ist der Gütige, der Barmherzige, der Gnädige, der Moslem betet da x-mal am Tag. Der Barmherzige, der Gnädige, der Gütige. 99 Namen hat er über Gott, dass er gut ist. Aber ohne Jesus kommst du zu diesem guten Gott nicht hin. Die Wahrnehmung Gottes. Das ist ein Geheimnis des Lebens. Und wenn du das erlebt hast, dann verstehst du deinen Sinn des Lebens, deine Berufung für dein Leben. Dann verstehst du die Wege Gottes. Dann verstehst du, warum Leiden da sind, warum Schwierigkeiten da sind. Dann verstehst du die Gangart Gottes, wie Gott arbeitet und seine Arbeitsmethode. Dann verstehst du die Führung Gottes. Ja. Dann verstehst du, was zum Beispiel manche Menschen wie Jona gemacht haben. Die sind abgehauen, als sie hörten, was der liebe Gott will. Auch wir hauen manchmal ab, wenn wir hören, was der liebe Gott will. Gehen wir statt nach Ninive, nach Tarsis, steigen auf einen falschen Dampfer ein. Ja, ich bin noch unterwegs, ich habe Gottes Stimme gehorcht, ich gehorche der Stimme Gottes, mach dich auf und geh. Verstehst du, aber in eine andere Richtung. Und weißt, das Schöne dabei ist, nur hat Gott kennengelernt, Gott wahrgenommen, wie Gott ist. Plötzlich lässt er Stürme, Katastrophen zu, riesige Wellen. Ja, werft mich raus aus dem Schiff, mir ist doch egal jetzt. Ich bin auf der Flucht vor Gott, hat Jona gesagt. Und dann werfen sie ihn raus und dann hat Gott einen großen Fisch verschafft. Und dieser große Fisch hat Jona an den Platz gebracht, wo er weggefahren ist. Und von dort aus geht er weiter. Gott bringt uns an unsere, ja, an unsere Berufung zurück. Und das ist Gottes Erfahrung. Wie oft wolltest du Koffer packen? Wie oft wolltest du alles hinschmeißen? Wie oft wolltest du Gott weglaufen? Wie oft wolltest du die Gemeinde verlassen? Wie oft wolltest du die Bibel verbrennen und wegschmeißen? Ich habe in Süddeutschland, in Bayern, bei einer Evangelisation einen Mann kennengelernt, ein Brunnenbauer war er sogar. Werde ich nie vergessen. Der sagt, das kann ich in der Bibel nicht glauben und das kann ich nicht in der Bibel glauben. Und alles, was er in der Bibel nicht glauben kann, hat er rausgeschnitten oder gleich diese ganze Seite rausgerissen. Und seine Bibel waren fast nur die Buchdeckel. Verstehst du? Das kann ich nicht glauben, das kann ich nicht glauben, das kann ich nicht glauben. Ja, du kannst alles nicht glauben. Eigentlich kann ich überhaupt nichts glauben. Ich muss Gott erleben, dann kann ich es glauben. Dann kann ich es ja, bestätigen. Das ist wahr und das ist wahr und das ist wahr. Das ist ein Grundstein, ein Fundament für mein Leben. Jona musste Gott erleben, wie Gott ihn zurückbringt. Josef in Ägypten, er wurde verkauft, ging durch Tiefen, durchs Gefängnis, vergessen und so weiter. Verlassen, verkauft von seinen Brüdern. Und am Schluss muss er bekennen, ihr gedachtet böse gegen mich und Gott macht es alles gut. Manchmal verstehst du das Böse in deinem Leben nicht. Auch das Böse kommt von Gott. Gott lässt zu, dass du operiert wirst. Gott lässt zu, dass du bankrott gehst. Gott lässt zu, dass du schwer krank wirst. Gott lässt zu, dass du verlassen wirst. Gott lässt zu, dass deine Ehe auseinandergeht. Gott lässt alles, vieles von diesem Bösen zu, damit du erfährst, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott hat ganz andere Wege. Du wunderst dich manchmal, warum muss ich das verkaufen? Warum muss ich mich von dem und dem lösen? In der Bibel steht ein so schönes Wort. Das soll den Christen besser lernen. Hernach. Hernach. Hernach wirst du es erfahren. Josef hat hernach erfahren. Jona hat hernach erfahren. Ja, hernach wirst du erfahren, wenn alles vorbei ist. Hernach wirst du rausbekommen und erkennen und sehen, Mensch, da war Gott dabei. Wir erleben Gott erst beim Vorbeigehen, wenn er vorbeigegangen ist. Da ist ein Mann in der Bibel, der will die Herrlichkeit Gottes sehen. Die meisten Christen wollen das ja auch. Aber er will die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann hat Gott gesagt, stell dich hier im Spalt und schau genau. Und wenn ich vorübergehe, wirst du mich sehen. Und du wirst sehen beim Vorübergehen, wenn ich vorübergegangen bin. Meine Spuren wirst du erkennen. Und wir kennen das schöne Bild, ein Traum oder Märchen, was es auch immer ist, Spuren im Sand, verstehst du? Und ja, ich und der Herr, wir gehen spazieren, herrlich mit dem Herrn. Und plötzlich sehe ich nur noch eine Spur. Und Herr, wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Ja, ich habe dich getragen. Ich habe dich durchgetragen. Ja, hernach wirst du es erfahren. Die Wahrnehmung Gottes ist mein Thema. Gott arbeitet, wenn du fertig bist mit deinem Latein. Wenn du nicht mehr weiter kannst, wenn du scheiterst, wenn die Ärzte scheitern, wenn die Banken scheitern, wenn du plötzlich zur Bank gehst und Kredit möchtest und dir sagen dir, die sind kreditunwürdig. Ich weiß, was es ist. Ich war mal auch mal kreditunwürdig. Ich bin reingelegt und betrogen worden von meinem Vermieter. Und die Bank sagt, sag mal, du das, sie verdienen viel zu wenig. Wovon leben sie eigentlich? Sie sind kreditunwürdig. Und als ich das kapierte, dass ich kreditunwürdig bin, habe ich zum Herrn gesagt, Herr, mach mich würdig. Heilige mich, Herr, begegne mir. Und Gott hat ein Wunder getan, dass mein Schwager und Schwägerin kamen und mir das Geld vorgeschossen haben, damit ich zurückzahlen kann, was sie der Handwerker gekostet hat. Verstehst? Was ich eingeplant hatte mit meiner Kautionsrückzahlung. Verstehst? Als ich fertig war, nicht mehr weiter wusste, und Gott hat noch viel mehr getan. Weiß Gott, will über Bitten und Verstehen wirken in unserem Leben. Das ist die Wahrnehmung Gottes. An dem Abend, wo mein Schwager bei mir war und das Geld überbrachte, dann habe ich gesagt, ich muss jetzt nachher runtergehen in die Versammlung. Ich zeige unten meinen Billy Graham-Film, Lucia, und die gucken sich den Film an. Beide, mein Schwager und meine Schwägerin, geben ihr Leben Jesus Christus. Verstehst du? Dass nicht nur mein Geld geregelt war, meine Finanzen geregelt war, sondern auch das Leben meiner Schwägerin und meinem Schwager. Gott ist gut. Weißt du, Gott will viel mehr erreichen durch die Probleme in unserem Leben, als nur Halleluja, Lob und Dank, dass meine Schulden bezahlt sind. Nein, Gott will, dass Menschen gerettet werden. Und die Probleme, die in unserem Leben passieren, sind immer nur da, damit Menschen gerettet werden, durch unsere Probleme. Josef war nach Ägypten gezogen oder geschickt worden, damit seine Familie gerettet wird von dem Hungertod. Denn die Dürre wäre noch 5 Jahre gegangen, die wäre noch viel schlimmer gewesen, diese Naturkatastrophe. Klimakatastrophe war das damals sogar. Aus welchen Gründen auch immer. 7 Jahre. So, der fleischliche Mensch, der materialistische Mensch versteht nicht, wie Gott arbeitet, wie Gott geht. Das ist wie mal so ein Fremdwort. Chinesisch, böhmisch oder was weiß ich wie. Ein irdisch gesinnter Mensch denkt immer materialistisch. Er ist immer falsch programmiert. Er sieht alles nur falsch und verkehrt. Ein solcher Mensch, er geht immer wieder von sich aus. So wie die Kundschafter in Israels, als sie das gelobte Land besichtigten. Das Land ist wunderbar, 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 wunderbar. Trauben, sie bringen Trauben zurück, das 2 Männer tragen müssen sogar. So gesegnet ist das Land. Und dann erzählen die 10 Kundschafter, ja, wir haben das Land wunderbar betrachtet, wir haben gesehen, aber, dort gibt's Riesen und feste Städte. Was willst du denn? Wir kommen unmöglich rein. Und du siehst, die Kundschafter sind immer von sich aus ausgegangen. Und das ist der gottlose, der materialistisch, der irdisch gesinnte Mensch, der fleischlich eingestellte Mensch. Er geht immer von sich aus. Wir kamen vor ihnen, vor diesen Riesen. 2,50 Meter, 3 Meter. Wir haben Riesen sogar Gräber gefunden. Man hat Gräber gefunden von fast 8 Meter Größe. Diese Riesen. Das waren Kerle. Skelette hat man gefunden von solchen gewaltigen Menschen und so weiter. Und wir kamen uns wie Zwerge, wie Däumlinge, wie Gnomen, wie Heuschrecken vor. Stell dir vor, wer Gott nicht wahrnimmt, der ist ein geistiger Zwerg, eine Heuschrecke, die nur alles frisst und frisst und frisst und nie satt wird. Ja, der kapiert nicht, der begreift es nicht, der nimmt Gott nicht wahr. Da waren nur 2, die Gott wahrgenommen haben. Josua und Kaleb, wir wissen, Gott hat es versprochen und Gott wird uns geben. Und die haben das Land eingenommen. Die anderen sind alle draußen geblieben in der Wüste. Ein ungläubiger Mensch, der denkt, wenn ich vor den Problemen, vor den Riesen stehe, dann lässt Gott mich hängen. Das denken wir oft. Aber Israel hätte schon wissen müssen, als sie vor dem Roten Meer standen, als Pharao mit seiner ganzen Macht hinter ihnen herjagte und Berge links und rechts waren und vor ihnen das Meer war, hätten es kapieren müssen, wissen müssen, Gott ist ein starker Gott. Wer teilte die Fluten vom Roten Meer? Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Halleluja. Das musst du wahrnehmen. Und weißt du, was der liebe Gott gesagt hat zu Moses? Plärrt nicht so viel. Hört auf zu plärren. Werdet still. Und ihr sollt morgen um diese Zeit sehen, was ich für ein Heil in Israel bringe. Wer seinem Gott vertraut, wer seinem Gott richtig vertraut, der nimmt Gott wahr in seinem Leben, vor allem in den Problemen. Ja Gott, das ist jetzt hier. Wir haben das Problem. Und dann sagt Gott, Gott hat mir mal gesagt, als ich ein Problem hatte, mach aus deinen Problemen ein Projekt. Und jetzt sieht da, jetzt mache ich aus meinen Problemen ein Projekt. Ja? Dreh dich nicht im Kreis. Er hat mir mal gesagt, wenn du dich im Kreis gehst, da scheiterst du, wirf dein Leben nicht weg, gib dich nicht auf, kapituliere nicht. Weißt du, der Teufel möchte dich bringen, dass du am Ende bist, dass du nicht mehr weiter kannst, bist ausgelaufen, bist erschöpft, du kannst nicht mehr. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Gott sagt, gerade da, wenn du nicht mehr weiter kannst, schau auf mich und die, die auf den Herrn harren, erleben die Kraft Gottes. Sie fahren auf wie Adler. Das ist das Geheimnis der Wahrnehmung Gottes. Gottes Wahrnehmung. Zwing zuerst mal den stolzen Menschen auf die Knie, macht ihn demütig und klein. Ach Gott, was sind wir? Ein kleines Häuflein. Was sind wir? Ein paar Hanseln? Ja, ein paar Mannequins. Verstehst du, was sind wir? Was sind wir? Verstehst du? Aber was sagt die Bibel? Euer einer wird 1000 jagen und euer zwei werden 10.000 jagen. Ja, wir sind stark mit Gott. Und wenn ich hier predige, wenn ich Amen gesagt habe, hunderte, mindestens 700 Leute hören diese Predigt, wenn ich Amen gesagt habe. Verstehst du? Hier hört ihr nur, verstehst du? Aber Gottes Werk ist viel größer. In Deutschland, überall, wo Internet ist. Wer Gott wahrnimmt, der nimmt sich selbst ganz anders wahr. Ich bin nicht so klein. Ich bin nicht so gering. Wer Gott kennt, kennt sich selbst. Versteht sich selbst, spürt sich selbst. Ich vermag mit meinem Gott über die Mauern zu springen. Lob und Dank. Praise Gott. Die Mauern. David. David geht auf den Riesen zu. Obwohl er kleiner Knirps war. Ein schöner, bräunlicher Junge, der hat Sonnenbad genommen. Draußen auf der Weide, verstehst du, bei den Schafen. Immer mit seiner Schleuder rumgespielt. Und jetzt geht er auf den Goliath zu und erlebt die Kraft Gottes im Geringen, in der Steinschleuder. Und dann schleudert er los in den Namen Gottes. Und schon weg war der Riese. Plötzlich kippt er um. Er hat einen Schlag bekommen. Die menschliche Kraftlosigkeit kommt aus der Gottesbeziehung, weil wenn der Gott nicht kennt, du kommst zu mir mit Speer und Spieß, ich komme zu dir im Namen des allmächtigen Gottes. Das ist ein großer Unterschied, wie du da auf deine Probleme kommst. Ich habe demnächst ein gutes Thema. Fürchte dich nicht vor deinen Feinden. Sei kühn. Zeig ihnen deine Hörner und deine Zähne. Halleluja. Ja. Werde aggressiv. Ich komme zu dir im Namen des allmächtigen Gottes. Unsere Zellen müssen wieder aufgeladen werden von der Herrlichkeit Gottes. Das ist die Wahrnehmung Gottes. Da bist du in der Gegenwart Gottes, in seiner Anwesenheit. Und dann tankst du. Du wirst immer stärker. Die Lösung unserer Probleme hängt von der Wahrnehmung Gottes ab. Deine Gesundheit, hör mir gut zu, hängt von der Wahrnehmung Gottes, nicht von den Medikamenten. Die Medikamente sind nur die Krücken. Der Arzt ist nur ein Hilfsmittel. Die ganzen Maschinen, die sind nur Hilfsmittel. Aber die wahre Gesundheit hängt von der Wahrnehmung des Herrn. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergeblich. Ja. Die Lösung für unsere Probleme hängt nicht von dem Wohlstand ab. Ja. Was wir haben. Und ja, am besten, wenn wir gar nichts haben, dann erreichen wir am allermeisten. Das ist die Wahrnehmung Gottes. Fast alle unsere Probleme sind geistliche Probleme. Wir sind viele Menschen sind ausgebrannt, haben Immunschwäche, innere Leere, sind voller Zweifel, Misstrauen, voller Ängste. Oh, das könnte mir passieren. Weißt du, und genau das bekommst du. Was du befürchtest, das kriegst du. Der Hiob sagt da summa summarum von seinem ganzen Leiden. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und genau das kannst du jetzt umdrehen, diesen Satz. Was ich glaube, das wird mich auch treffen. Ja, das haben nicht die Esoteriker gepachtet oder die Spiritisten oder was weiß ich, die Positivdenker. Das gilt, das ist Wort Gottes. Was ich befürchtet habe und was ich geglaubt habe, dir geschehe nach deinem Glauben. Die Wahrnehmung Gottes. Wir brauchen geistliche Lösungen. David sagt, alle meine Quellen sind in dir. Entdecke deine Kraftquellen. Entdecke sie. Lerne sie kennen. Entdecken. Ja, deck auf mal. Puddel mal frei. Das ist die Hagar in der Bibel, die Mutter vom Ismael. Die ist auf der Flucht. Oder ja, die läuft weg und wurde von Abraham weggejagt oder weggetrieben wegen der Sarah und dem Isaak. Die liegt dort und plärrt und sagt, oh Gott, mein Ismael, ich kann sterben. Ich bin schon alt genug, aber mein Sohn Ismael, du hast doch eine Verheißung gegeben, dass in Abraham gesegnet sollen werden alle Völker dieser Welt, auch die Araber, auch die Ismaeliter. Und Herr, und dieser Junge wird verdursten. Und dann sagt eine Stimme, ein Engel, Hagar, steh auf. Du liegst auf dem Brunnen. Und so viele liegen mit dem Bauch auf dem Brunnen, auf der Quelle. Unter dir ist Wasser, frisches Wasser, eine lebendige Quelle. Und diese Quelle, die damals die Hagar und der Ismael entdeckt haben, das war eine Quelle, wo und ist sogar zu einer Oase geworden später, dass sogar Isaac und Ismael zusammen, die zwei Brüder oder Halbbrüder, sich trafen an dieser Quelle, die Gott gezeigt hat. Du liegst drauf. Manche Leute haben eine dumme Angewohnheit, die nehmen die Bibel unter dem Kopfkissen und die denken, das wird was helfen. Nein, du musst die Bibel lesen, nicht nur über der Bibel liegen und schlafen. Du musst die Bibel lesen und nicht nur auf dem Bauch dir legen und festhalten. Die musst du lesen. Und nicht nur lesen, sondern auch tun. Ja, lies die Bibel und tu. Und es ist so wichtig. Bei jedem Menschen hier, davon hängt es ab, wie wir Gott wahrnehmen. Dein Leben wird von deinem Unterbewusstsein bestimmt und korrigiert und kontrolliert. Du bist so angelegt, dass du Jesus wahrnehmen kannst, dass der Heilige Geist dich inspiriert und sagt, siehst du es nicht? Ist es dir nicht klar? Verstehst du nicht, dass es du bist gemeint und alles, was in der Bibel drinsteht, das ist für dich. Das musst du nicht den anderen überlassen, den Juden, den Arabern, den Deutschen, den Russen, den Amerikanern. Das ist für dich. Verstehst du? Nimm das für mich, ganz persönlich für mich. Die ganzen biblischen Geschichten, da bist du gemeint im Alten Testament und im Neuen Testament, in den Evangelien ist Jesus gemeint. Ja? Und es ist wie mit einem Acker. Ein Grundstück, das nicht bewirtschaftet wird, das Feld trägt nichts, da wirst du auch nichts ernten. Ein Leben, das nicht gelebt wird, ja, ist kein Leben. Ein Konto, ja, ein Guthaben und so weiter nützt nichts, wenn du das Guthaben nicht nützt, nicht gebrauchst. Gebrauch die Dinge, die Gott in deinem Leben dir gegeben hat. Sammle Schätze. Und weißt du, was mir dieser Tage groß geworden ist? Was sind deine Schätze? Nicht beten und nicht singen und nicht klappern und nicht, was weiß ich, predigen und nicht nur irgendwelche religiöse Dinge. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Deine Familie ist ein Schatz. Dein Leben ist ein Schatz. Deine Zeit ist ein Schatz. Sammel, dass deine Zeit nicht verplemperst und verlebst. Nütze die Zeit. Mach was aus deinem Leben. Unser ganzes Leben, ja, was Gott uns gegeben hat, sammle Schätze, die im Himmel sind. Denn wenn du in den Himmel ankommst, dass du Kinder hast, verstehst du, die Witwe soll 1000 Kinder haben. So viel kann sie gar nicht kriegen, hier auf dieser Erde. Aber das im Himmel, ja, freu dich auf den Himmel. Arbeite für den Himmel. Bring deinen Schatz, deine Finanzen, dein Reich, dein Geld in den Himmel. Ja, der Zehnte, das gehört dem Herrn. Das andere kannst du behalten und kannst in den Spree schmeißen. Was auch immer, das ist dein Geld. Aber der Zehnte gehört dem Herrn. Nur nebenbei. Sammeln Schätze. Viele Menschen tun das nicht. Unser Leben wird von unserem Unterbewusstsein bestimmt. Viele tun nur das Allernötigste. Ja, dass ich gerade durchkomme. Dass ich in meinem Leben nicht krank werde. Dass ich in meinem Leben so recht und schlecht durchkomme. Dass ich ein hohes, schönes Alter erreiche. 100 Jahre werde oder was weiß ich wie alt. Ich habe einen Bauer in Ingelfingen bei Heilbronn gehabt. Das muss ein dummer Bauer gewesen sein, meines Erachtens. Auf jeden Fall, der hat einen uralten Käfer in seiner Scheune gehabt unter einem Heuhaufen. Unter welchen Umständen dass das unter einem Heuhaufen versteckt hat. Wahrscheinlich hat er es auch irgendwo geklaut oder gestohlen oder wollte es, das Finanzamt wollte es holen. Was weiß ich, was da alles für Hintergründe waren. Auf jeden Fall eine Geschichte. Und er hat gar nicht mehr gewusst, dass er sein Auto noch unter dem Heuhaufen hat. Und hat dann seine Scheune ausgeräumt und findet diesen alten Oldtimer VW Käfer. Noch mit dem geteilten Fenster, verstehst du? Also so ganz, ganz alten, uralten Käfer hat er gefunden. Dann sagte er, ich habe gar nicht gewusst, dass das Auto noch bei mir steht irgendwo. Und da sind wir mit dem Moped durch die Gegend gefahren. So viele Christen wissen nicht, wie reich sie sind, was sie haben. Die fahren immer mit dem Moped noch rum. Wie dieser Bauer dort in Ingelfingen. Bis ja die Scheune mal ausräumt, räum mal dein Leben ein bisschen aus und du wirst merken, wie reich du bist, was Gott dir alles geschenkt hat in deinem Leben. Ja, die Unwissenheit ist der Leute verderben. Nimmt Gott wahr. Dann sagt er, ich habe es gar nicht gewusst, dass das Auto noch da ist. Ja, in seiner Scheune, in seinem Schuppen. Und er war noch Auto, so Moped-Mechaniker, Fahrradmechaniker, hat eine ganze Werkstatt gehabt dort für Ingelfingen. So wie in der Bibel, der ältere Bruder. Mir hast du es nicht gegeben, aber dem Lumpen da hinten, dem hast du alles in den Hintern gesteckt. Dem hast du alles gegeben, mir nicht. Und was sagt der Vater? Mein Sohn, du hast gar keine Ahnung. Was meinst, dass es auch dein Gebrauch ist? Wenn du deine Gaben, deine Fähigkeiten, dein Geld, deine Zeit, deine Kraft nicht gebrauchst, auch wenn es noch so schwach ist, du wirst nicht merken, wie Gott ist, wie stark er ist, was er durch dich wirken kann. Du merkst gar nicht, wie er dich steuert und lenkt. Viele Menschen sind neidisch und eifersüchtig auf andere Menschen. Warum? Weil sie ihr Leben nicht leben. Sie wollen das andere haben, was die anderen haben. Ja, ja, ja. Sie nehmen Gott nicht wahr in ihrem persönlichen Leben. Sie gebrauchen nicht das. Ja, sie wollen alles Mögliche haben. Das haben sie auch. Aber sie benutzen es nicht. Sie wollen den anderen haben. So wie der Hund in meinem Lesebuch. Verstehst du, er geht über so einen schmalen Pfad, sieht sein im Wasserspiegel, dass der Hund einen Knochen im Maul hat und lässt seinen Knochen los und springt in den Brunnen oder in den Fluss, in den Bach und will dem anderen Hund den Knochen wegnehmen. Verstehst du, so sind viele Christen, sind neidisch, dann verlieren sie ihren Knochen. Ihren Knochen, ja. Sie tun nichts, was ihr Unterbewusstsein ihnen sagt, was das Herz ihnen sagt, was der Heilige Geist ihnen sagt, was die Bibel ihnen sagt. Und sie werden krank an sich selber, fressen sich innerlich auf. Sie bedauern und bemitleiden sich, sie verfluchen sich und verwünschen sich, ja, sich selbst. Und diese Menschen nehmen den Teufel wahr. Menschen, die neidisch und eifersüchtig sind auf andere, die nehmen den Teufel wahr, die nehmen Gott nicht wahr. Der Teufel sagt, guck mal, die haben das alles, guck mal, die gehen dreimal im Jahr im Urlaub und vieles andere mehr. Die bedauern die anderen. Wir werden aus der unsichtbaren Welt gelebt, und zwar von innen her. Entweder Gott lebt uns oder der Satan lebt uns. Viele schauen nur in sich rein, vergleichen sich mit anderen. Und wenn du dich mit anderen misst und vergleichst, du schneidest immer den Kürzeren ab. Das kann ich dir schriftlich geben. Und du fragst dich vielleicht, warum verhalten wir uns so komisch? Ich kann dir sagen, warum das ist. Warum du so aggressiv bist. Warum du so laut redest, damit du auffällst und so weiter. Und warum du so viel redest und nicht aufhörst damit. Warum du Albträume hast. Warum du plötzlich anders bist, wütend bist, ärgerlich bist. Ich kann dir sagen, warum. Weil du mit dir selber nicht zufrieden bist. Weil du nicht glücklich bist in dir selbst. Gott hat alles gegeben, was du brauchst, um ein gesegnetes Leben zu führen. Du kannst ja, auf ihn schauen. Und die auf ihn schauen, bekommen neue Kraft. Und du wunderst dich vielleicht, warum überfällt mich Traurigkeit? Warum werde ich so apathisch? Warum werden wir so krank, so müde, so gestresst, so ausgelaugt? Warum habe ich keine Kraft? Oh mein Gott, warum bin ich so schwach? Ich kann dir sagen, schau auf den Herrn. Schau nicht auf dich. Schau nicht auf deine Umstände. Der Schwache spreche wie? Ich bin stark. Der Arme spreche, ich bin reich. Ja, das sind Worte Gottes. Tu das, was die Bibel sagt. Die Wahrnehmung Gottes geschieht, indem ich das tue, was in der Bibel drin steht. Und die Frage ist, was treibt mich an? Was sind meine Antriebskräfte? Welche Hormone, welche Stoffwechselprodukte, welche Botenstoffe treiben mich an? Die zerstörenden oder die aufbauenden? Sind es Gotteskräfte, sind es Segenskräfte? Welche Kräfte motivieren mich? Die Wahrnehmung Gottes hängt von meinem Inneren, von meiner inneren Einstellung ab. Geschwister, wir müssen klar werden, runterkommen wieder. Hier auf dem Teppich. In Lukas Kapitel 17, Vers 20 heißt es, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden, Fanfaren und Pauken und Trometen und Elefanten. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden. Und man wird nicht sagen, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Man wird da nicht so Theater spielen. Oder wir sagen, hier und dort ist das Reich Gottes. Was sagt Jesus? Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Hast du es gehört? Das Reich Gottes ist inwendig in euch, in dir. Hast du es kapiert? Die Wahrnehmung Gottes, du möchtest Gott wahrnehmen. Und du suchst in der Kirche, steigst bis zum Kirchturm hoch und fasst das Kreuz dort oben an. Da habe ich auch solche Verrückte in der Nazareth-Kirche gehabt. Die sind 83 Meter hochgestiegen, so hoch war der Turm. Er sagt, ich möchte in Gott näher kommen. Und steigt er. Und er sagt, kannst hochsteigen, du wirst Gott dort nicht finden. Und dann stieg er hoch und dann war er ganz entsetzt. Da muss ein Pfarrer, der vor mir dort Pastor war, der muss Schnaps getrunken haben. Da waren lauter Schnapsflaschen da oben. Verstehst du? Der hat einen guten Tag gelebt. Und er war enttäuscht. Ich habe Gott nicht erlebt. Und du kannst Gott nicht kopieren. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, ein lieber Bruder, ein netter Bruder. Und da erzählte der alte Bruder, wie er Gott erlebt hat. Unter der Neckarbrücke habe ich gebetet, lieber Gott, wenn es dich gibt, begegne mir. Und ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, kam er zurück und er hat erzählt. Und der junge Bruder geht hin, betet den ganzen Tag, Schiffe fahren hin und her, aber der hat nicht erlebt, dass er erfüllt wird. Kommt nach Hause und sagt, Otto, ich habe nichts erlebt unter der Brücke, das, was du erlebt hast. Weißt du, Gott ist individuell, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Du kannst mich nicht kopieren, ich kann dich nicht kopieren und ich will dich auch nicht kopieren. Bin gar nicht interessiert daran. Du und ich, wir sind ein Teil Gottes. Wir sind ein Teil Gottes. Wenn du erkennst, das Reich Gottes ist in dir, dann weißt du, was wirklich los ist. Dann weißt du was. Die Ursache aller meiner Probleme sind in mir. Und die Lösungen aller meiner Probleme sind in mir. Das ist die Wahrnehmung Gottes. Gott in uns, Christus in uns, der Heilige Geist in uns. Wenn du das begriffen hast, dann verstehst du, was der Friede Gottes, die Ruhe Gottes, dann wirst du dich nicht mehr mit Menschen abgeben, ja, die dich bedrängen. Und ganz besonders die, die neidisch und eifersüchtig auf dich sind, die geben dir keine Ruhe. Die rufen dich an schon in aller Herrgottsfrühe. Die Leute kommen zu dir, die wollen immer von dir was holen, Esoteriker, die wollen was abzapfen bei dir. Strecken die Hände aus wie Bettler. Ja, sie wollen was von dir holen, die wollen dich bestehlen. Du sollst dich von Menschen abwenden, die dich berauben, bestehlen wollen. Schau auf den Herrn. Kümmere dich nicht um die Menschen. Um die soll sich der liebe Gott selber kümmern und die selbst um sich selbst. Wenn du Gaben und Fähigkeiten hast, dann kommen sie zu dir, weil du reich bist. Mein Vater hat immer so schönen Spruch gehabt, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Weißt du das? Die, die nichts haben, die werden in Ruhe gelassen. Arme Bettler. Aber die versprechen sich was von dir, weil sie erkannt haben, Mensch, du kennst Gott, du bist dem lieben Gott etwas näher. Und hier, du musst deine Grenzen kennen, nicht die Perlen vor die Säue werfen, sich mit primitiven Menschen, ungeistlichen Menschen, gottlosen Menschen abgeben. Die beklauen dich, die nehmen dir deine Zeit, die nehmen dir deine Ruhe, die nehmen dir dein Geld, die nehmen alles Mögliche von dir. Die Leute, sie grapschen nur und greifen, weil sie selbst die Gegenwart Gottes nicht haben. Weil sie von dir was versprechen. Die hat was oder der hat was. Und die wollen dich als Trittbrett benutzen, als Sprungbrett für ihre Seligkeit und Herrlichkeit. Sie sehen, du bist weiter als sie. Sie glauben, durch dich können sie Gott erleben. Nein, wir erleben Gott, wenn wir in die Kammer gehen, die Tür zumachen und dann mit dem lieben Gott sprechen. Die sind eifersüchtig auf dich nur, sie möchten auch so weit sein wie du. Deshalb streiten sie sich mit dir, damit sie dich beklauen können. Damit du nicht aufpasst, verstehst? Ja, und loslässt und dann haben sie den Knochen, verstehst? Oder die Rippe. Du musst den Grund ihrer Eifersucht kennen, ihren Neid verstehen. Deine Mitmenschen gönnen dir nichts. Deshalb erzähl den Leuten nicht so viel, was du von Gott hast, wie reich du gesegnet bist und wo du dein Gold und dein Silber und deine Edelsteine versteckt hast. Erzähl es nicht. Sie gönnen dir nichts. Selbst, dass du Gott näher, ganz nahe bist, dass Gott dich liebt, dass du Zugang zu Gott hast, dass du in Sprachen beten kannst, dass du aber lieber Vater sagen kannst, die verstehen dich nicht. In aller Liebe. Sie gönnen dir den Zugang zu Gott nicht. Sie gönnen dir nicht, dass du Gott heute noch in dieser Zeit, in diesem Jahrhundert, Gott noch wahrnimmst. Die wollen nur dir deinen Glauben nehmen, die Verheißungen Gottes nehmen, die Gott dir gegeben hat, da kommen sie so liebevoll, so süß, so schleimig. Ach, meine Süße, mein Süßer. Wie beim König Hiskia. Sein Leben wurde um 15 Jahre verlängert und jeder will sein Leben verlängern, um 15 Jahre mindestens. Wie hast du es gemacht, Hiskia? Wie ist es passiert? Was hast du gegessen? Was für Medikamente, bei welchem Arzt hast du genommen? Welche Medikamente schluckst du, bei welchem Arzt warst du und so weiter? Ja, merkst du nicht, der Teufel will dich nur ausspionieren. Und der Teufel will die Menschen ausspionieren. Überall. Was machst du? Und sobald sie mehr von dir wissen, rauben sie dir. Der Teufel ist ein Räuber, ein Dieb und ein Mörder. Der Teufel will dich nur ausspionieren, beglückwünscht dich sogar. und gratulierte und lobte dich, so wie die Leute bei Hiskia. Oder wie beim Simson, die Delilah. Oh, ich hab dich lieb, Liebling. Ich hab dich so lieb. Sag mir, wo liegt deine Kraft? Und dieser dumme Simson hat ein paar Mal mit ihr gespielt und die Delilah hat ihn weich geklopft in der Haarlocke. In der Haarlocke liegt meine Kraft. Schneidest du meine Haarlocke ab und dann bin ich verloren. Und du siehst, ihm wurden sogar die Augen ausgestochen, als er verraten hat, wo seine Kraft lag. Du solltest den Menschen nicht erzählen, wo deine Kraft liegt. Deine Kraft liegt im Beten, im Glauben, im Gottvertrauen, in der Predigt hören oder in der Stille, in der Ruhe, ja, in der Einsamkeit, wo auch immer. Was sind die Kraftquellen für dein Leben? Das erzähl den Leuten nicht, das geht niemand was an. Du musst nur erzählen, Gott ist groß, du kannst auch Gott erleben, so wie ich es Gott erlebt habe. Der Teufel will nur deine Schätze, dass du sie zeigst. Und der Hiskia, der dumme Esel da, Entschuldigung, dass ich das sage, aber auf jeden Fall, der zeigt alle Schätze. Und dann kommt der Prophet und sagt, alles, was du den Leuten gezeigt hast, das werden sie, diese Babylonier, dir wegnehmen. Und du verlierst die Segnungen Gottes, wenn du gutmütig bist. Hör auf, gutmütig zu sein. Nimm Gott wahr. Gott will nur, dass du ihm vertraust, eine intime Beziehung mit ihm hast, dass du auf ihn stolz bist, dass du das Rezept nicht verrätst. Die Leute von Coca-Cola wissen immer noch nicht, oder die Leute möchten gerne da irgendwelche Säfte machen, Fanta und so weiter, kommt ja davon. Die wollen erraten, was für Rezept hat Coca-Cola. Und es ist schon fast 100 Jahre und die Firma Coca-Cola, die Coca-Cola-Leute rücken nicht raus, was für Rezept sie haben, wie sie Coca-Cola herstellen. Damit, ja, die Leute möchten Geschäft machen mit deinem Glauben, mit deinen Erlebnissen, mit deinen Erfahrungen, mit deiner Wahrnehmung, mit deiner Offenbarung. In der Bibel heißt es, da stiehlt einer dem anderen die Predigt, das Wort Gottes. Da wird so viel geklaut im Reich Gottes. Hör doch auf damit. Der Teufel will dich nur zum Verräter Jesu machen. Satan ist ein Meister der Illusionen. Satan versucht, unsere Fantasie zu beleben. Hier sind Steine. Meister, du kannst doch bestimmt was machen hier. Du musst nicht hungern. Ja, die Wahrnehmung Gottes. Wie nehme ich Gott wahr? Indem ich manchmal Nein sage. Auch das gehört zur Wahrnehmung Gottes, dass ich Nein sage. Der Teufel versucht, eine Show abzuziehen. Bei Jesus auch. Spring runter. Die Leute werden glauben. Die werden sich bekehren. Die werden von dir begeistert sein. Meister, profiliere dich. Beweise doch was, dass du was kannst. Und was sagt Jesus? Dem Volke Israel wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona, dass du vom Fisch verschluckt wirst, U-Boot fährst, da was weiß ich, von Sizilien bis nach Joppe, verstehst, drei Tage mit dem Walfisch unterwegs bist. Ja, kein anderes Zeichen. Gott offenbart sich in der Verborgenheit, in der Stille, in der Einfachheit, in der Bescheidenheit. Der Teufel will nur Gott herausfordern. Vergiss es. In dir steckt alles, was du brauchst. Christus in dir, der Heilige Geist in dir, der Vater in dir. Du hast alle Voraussetzungen für die Verwirklichung eines geistlichen Lebens. Jesus in dir. Weißt du, was das heißt auf Deutsch? Gesundheit in dir, Leben in dir, Kraft in dir, Himmel in dir. Nur Gott gibt dir Vollmacht, gibt dir Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist, was ich predige. Das ist die Botschaft, was ich hier verkündige, Tag ein, Tag aus, viermal in der Woche. Gott gibt uns Hilfe zur Selbsthilfe. Er zeigt, Johannes, das kannst du. Mach es in meinem Namen. Ich stehe hinter dir. Ich stärke den Rücken. Und dann stärkt Gott den Rücken. Gott gibt dir Hilfe für deine Selbstverteidigung. Aber du musst dich selbst verteidigen. Du musst hingehen und deinen Schuh ausziehen und wie Khrushchev auf den Tisch hauen und sagen, so, meine lieben Herren. Ja. Weißt du, Schuhe ausziehen, was das bedeutet? Das ist nicht nur Spielerei vom Khrushchev gewesen. Das ist Kriegserklärung. Wenn ein Araber sich Schuhe auszieht und hinschmeißt, das ist Kriegserklärung. Ja. Gott hilft dir bei der Selbstverwirklichung, bei der Selbstentfaltung. Erlebe die Realität Gottes. Erlebe die Gnade Gottes. Lass dir an der Gnade Gottes genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Hat der Herr dem Paulus offenbart. Und es muss alles von oben dir geschenkt werden. Das wächst nicht von unten, das kommt von oben. Erkenne den Grund deiner Tränen, erkenne den Grund der unerfüllten Wünsche, erkenne den Grund für diese ganzen inneren Wunden in deinem Leben, erkenne den Grund für deine Verletzungen, die Sticheleien, warum die Leute dich immer so sticheln, dich ablehnen. Erkenne den Grund für deine Ängste, für deine Nervosität, für die innere Unruhe, für die ganzen Spannungen, für die falsche Behandlung. Warum passiert das alles? Du bist nicht mehr aus dieser Welt und von dieser Welt. Du bist Bürger des Himmels, Lob und Dank. Dein Name steht im Buch des Lebens. Und weil das der Fall ist, deshalb macht der Teufel dir alles streitig. Und es ist für mich ein gutes Zeichen, wenn der Teufel mir alles streitig macht. Ich weiß, ich habe etwas, was der nicht hat. Ich kann etwas, was der nicht kann. Wenn das alles so der Fall ist. Ein Beispiel, so möchte ich langsam zum Schluss kommen. Ein Beispiel in der Bibel ist die Hanna, die Mutter von Samuel. Die plärt und sagt, Gott, mein Gott, guck mal, die Frau ist neidisch auf mich, eifersüchtig mit mir und erzählt alles mögliche Schlechte, was ich für Schlampe bin und. Und dass der Mann mich verlässt und mich verstößt. Die liegt im Tempel auf ihr Angesicht, da kommt der Prophet Eli, der sagt, Weible, du bist besoffen hier. Geh nach Hause und nüchtern mal aus. Und dann kommst du wieder. Und dann sagt Hanna, Priester, ich weine nicht wegen, dass ich betrunken bin. Nein, ich habe eine Not auf meinem Herzen. Mein Mann behandelt mich so komisch, so schlecht, weil ich an Gott glaube. Und jetzt, ich will mein Herz dem Herrn ausschütten. Und die Tränen, meine Lieben, sind Augenblicke und Ausdrücke unseres Herzens. Sie lag vor Gott, sie weinte vor Gott. Und dann sagt er, gut, wenn das so ist, Gott möge dein Gebet dir erhören. Sie war ehrlich und Gott hat ihr Gebet erhört. Und dann wurde dieser Samuel geboren, dieser wunderbare Knabe, der Prophet Gottes. Du weinst und weißt nicht, warum du weinst. Niemand versteht dich, nicht einmal der Priester versteht dich im Tempel. Gott hat die Hanna verstanden, Brüder und Schwestern. Gott hat die Hanna wahrgenommen, wie Gott, ja, war sie eine wunderbare Frau. Und dort erlebte sie die Anwesenheit Gottes, als der Priester sagte, Weible, du bist besoffen. Gehörst in eine Ausnüchterungszelle. Weißt du, du lernst Gott kennen in der Ablehnung, in der Verachtung, selbst in der kirchlichen, in der religiösen Welt. Wenn du abgelehnt bist, ihn kennen ist Leben. Ihm begegnen, warum du da bist, warum du die Predigt hörst. Und Jesus sagt, ihr werdet inne werden. Durch den Heiligen Geist lebst du ein erfülltes Leben, ein geheiltes, ein gesundes Leben, ein ausgeglichenes Leben. Und Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, eines Tages sehr bald wird jedes Auge ihn sehen und alle Stämme auf der Erde werden heulen und jammern. Eines Tages, warte mal, es ist noch nicht Abend, es ist noch nicht Feierabend. Wer Jesus einmal begegnet ist, einmal von ihm gehört hat, irgendeine Wahrheit von ihm gelernt hat, vom Heiligen Geist erfüllt ist, der strahlt wie die Sonne, der lebt ein anderes Leben. Von unserer Wahrnehmung Jesu, da hängt unser Heil ab. Wahrnehmung Gottes, Herr, du verstehst mich, der Priester versteht mich nicht. Und die Bibel sagt, sucht mich und ihr werdet leben. Wenn ich bei euch anwesend bin, sagt der Herr, wenn meine Gegenwart bei euch ist, müsst ihr gar nichts befürchten, müsst ihr keine Angst haben. Wir werden stille und durch Stille sein werden wir stark. Wenn du schweigst, du hast Probleme, die Probleme gehen vorbei, werden dicker und größer, am größten, am allergrößten und was weiß ich, und das hört nicht mehr auf, die Steigerung. Gott arbeitet. Er streitet für dich und er hilft dir. So wie bei der Hanna. Wir können die ganze Bibel aufschlagen, wo wir wollen. Auf jeder Seite erleben wir die Offenbarung Gottes. Du möchtest was von ihm haben. Wenn du im Fernsehen ein Bild sehen möchtest, du musst den Fernseher einschalten. Ohne Strom läuft nichts. Und dann hast du Empfang, wenn du eingeschaltet hast, dann hast du eine Wahrnehmung. Da kommen verschiedene Sender, dann musst du den richtigen Sender raussuchen, welchen Sender du sehen möchtest. Und das ist die Frage, welchen Sender hast du gerade jetzt eingeschaltet? Welches Programm läuft jetzt in deinem Leben? Wessen Aufmerksamkeit hast du? Oder wessen Aufmerksamkeit hat dich erfasst? Sieht dich Gott? Versteht dich Gott? Verstehst du Gott? Verstehst du, was du liest? Verstehst du, was du siehst? Zeigt sich Gott bei dir in deinem Leben? Ohne fremde Hilfe oft wirst du es nicht erfahren. Und ich meine nicht die Hilfe von Menschen, sondern die Hilfe vom Heiligen Geist und die Hilfe von oben. Durch die Anwesenheit Gottes erlebst du Gott. Der Mose sieht den Busch brennen da hinten. Naja, in der Wüste entzünden sich öfter solche Büsche und die brennen und brennen und verbrennen nicht. Das sind nur Halluzinationen. Und da den ganzen Tag brennt es. Ach, also ich will mal hingehen und sehen, was da los ist. Und als er etwas näher kommt, plötzlich, Moses, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf dem heiligen Boden. Plötzlich begegnet Gott ihm, plötzlich nimmt er Gott nach 40 Jahren wahr. Plötzlich bekommt er einen Auftrag in seinem Leben. Wenn Gott dir begegnet, bekommst du einen Auftrag für dein Leben, für deine Zukunft. Moses, ich habe gehört das Schreien der Kinder Israel. Geh hin und befreie mein Volk. Offenbarung des Herrn. Gott muss sich uns selbst offenbaren, ihr Brüder und Schwestern, das ist so wichtig. Menschen werden schon dir einen Zettel in die Hand drücken. Menschen werden dich vielleicht einladen in die Versammlung. Menschen werden dir eine Predigt zuschicken. Aber der Heilige Geist muss offenbaren. Wir bezeugen und der Heilige Geist muss überzeugen. Wenn wir auf Gott warten und hören, werden wir ja Gott erleben. Manchmal durch viel Leid, durch viele Umwege und Enttäuschungen, wie auch immer. Und wir werden spüren und wissen, Gott ist hier. Mensch, das habe ich gar nicht gewusst. Der kennt mich. Wie oft kamen Leute schon zu mir, du hast nur für mich gepredigt. Und manchmal predige ich nur für die Leute. Ich kenne die Leute nicht. Auch sogar vom Internet. Ich kriege so viel Post vom Internet. Leute schreiben mir, Pastor, Sie haben allein für mich gepredigt. Und da haben Hunderte und Tausende gehört, verstehst du? Allein für mich gepredigt. Gott weiß, was das Problem ist. Halleluja. Himmlischer Vater, wir warten auf deine Offenbarung, auf deine Berührung, auf dein Erbarmen, auf deine Anwesenheit und Gegenwart hier bei uns, in unserem Leben, in unserem Dasein. Heiliger Geist, offenbare uns Jesus. Jesus, offenbare dich meinen Zuhörern, wo sie auch immer jetzt gerade zuhören. Zeig ihnen den offenen Himmel. Zeig dich von deinem Thron, oh Gott, als mächtiger, starker Gott. Berühr die Herzen meiner Freunde, meiner Zuhörer. Oh lieber Gott, ich bitte dich, stärke sie. Oh, wir warten zusammen auf dein Heil, auf deine Erlösung. Wir warten auf deine Heilungen, wir warten auf deine Befreiungen, wir warten auf deine Segnungen in unserem Leben. Heilend, benütze auch diese Predigt heute Morgen ganz besonders, dass die Menschen den offenen Himmel sehen. Christus ist für uns, Christus ist mit uns. Halleluja. Lass die Menschen das sehen, was der Jakob einmal gesehen hat, den Himmel offen und wie die Engel Gottes auf und niedergehen und wie sie ihnen dienen. Oh Gott, lass sie deine Anwesenheit, deine Gegenwart wahrnehmen. Heute noch in dieser materialistischen, gottlosen und ungläubigen Welt, eine Welt voller Ungerechtigkeit, lass sie spüren, dass du bei ihnen bist, bei jedem Einzelnen. Auch wenn er jetzt gerade krank ist, lieber Gott, berühre die Kranken, wo sie auch jetzt sind in dieser Situation, auch hier unter uns, wenn irgendjemand schwach ist. Denn unter uns soll kein Schwacher und kein Kranker sein, lieber Heiland. Begegne den Nöten meiner Brüder, meiner Schwestern, meiner Freunde, ob selbst wenn sie noch so ungläubig sind, begegne du ihnen. Ich kann es nicht tun, ich kann sie nicht erreichen. Ich weiß nicht einmal, wo sie wohnen und wo sie sind. Das interessiert mich auch nicht. Aber ich weiß nur eines. Jesus Christus, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja, segne jetzt all die Freunde, die dein Wort hören, in der Predigt jetzt, Herr Jesus, und wo auch immer. Herr, wirke du durch Tiefen und durch Krisen, durch Katastrophen, durch Umstände, durch Widerwärtigkeiten, durch Leiden, durch Freude, durch Glück und Unglück. Wirke du sie, auch wenn sie jetzt im Urlaub irgendwo sind, lieber Heiland, begegne du ihnen ganz besonders. Ich segne alle Hörer. Und alle, die dein Wort lieb haben, in Jesu Namen. Amen. Amen. Preis Gott.